Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Wie Sie über Privatdarlehen der Familie Steuergefälle bauen können, die Ihnen aktiv jedes Jahr mehrere hundert, in manchen Fällen sogar tausende Euro an Einkommensteuer sparen können. Das Modell ist recht unkompliziert und das Steuerrisiko ist gering. Was Sie dafür brauchen, sind drei Dinge. Sie brauchen ein Investitionsobjekt, bei dem Sie Zinsen als Ausgaben steuerlich abziehen dürfen. Das kann zum Beispiel eine Immobilie sein, die Sie vermieten im Privatbereich, entweder ein bereits bestehendes Objekt oder eines, das Sie beabsichtigen zu kaufen. Es kann aber auch eine Immobilie sein, die Sie flippen wollen oder eine anstehende Investition in Ihrem Einzelunternehmen. Als zweites brauchen Sie eine Person in der Familie, der Sie vertrauen, zum Beispiel Ihrem Ehepartner oder, falls Sie nicht verheiratet sind, einen Elternteil. Und als drittes brauchen Sie Kapital, das Sie für das Darlehen verwenden wollen, das wir hier bauen. Ich zeige Ihnen in den nächsten Minuten, wie wir diese drei Bestandteile sinnvoll steuerlich verbinden und was Sie in der Praxis beachten müssen, damit das Gestaltungsmodell auch funktioniert. Im Anschluss habe ich noch eine Variante für Sie, wie Sie das Modell noch etwas verfeinern können, um Ihnen noch mehr an Steuern schon im ersten Jahr zu sparen. Mein Name ist Erik Breusch, ich bin Steuerberater und habe mich auf Vermögensaufbau und Vermögensstrukturierung spezialisiert. Damit helfe ich bodenständigen Unternehmern, ihre Steuerlast aktiv zu senken und aus den Ersparnissen steueroptimiertes Vermögen zu bauen, das ihnen Freiheit und Unabhängigkeit zurückgibt. Beginnen wir mit den Grundlagen des Modells. Im Einkommensteuerrecht werden Einkommensströme in sieben verschiedene Kategorien unterteilt. Man nennt diese Kategorien die sieben Einkunftsarten. Je nachdem, in welche Kategorie Ihre Einkommensquelle fällt, gelten andere Regeln für die Berechnung der Steuerbemessungsgrundlage, also welche Einnahmen Sie ansetzen müssen, welche Ausgaben Sie abziehen dürfen. Dann gelten andere Regeln dafür, wie die Steuer sich genau berechnet und wann Sie die Steuer bezahlen müssen. Die sieben Kategorien sind Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, freiberufliche, selbstständige Einkünfte, Einkünfte als Arbeitnehmer, private Vermietung von hauptsächlich Immobilien, dann Kapitaleinkünfte und sonstige Einkünfte wie aus Renten oder privaten Veräußerungsgeschäften, wie sie beim Fix & Flip manchmal entstehen. Diese Kategorien bestehen seit rund 100 Jahren und sind so historisch gewachsen. Das Kategorienmodell ist begründet in einem Bündel aus Einflüssen, unter anderem aus der unterschiedlichen Charakteristik der Einkommensarten, den Spielregeln, die unser Grundgesetz uns vorgibt, den Überlegungen von verschiedenen Rechtswissenschaftlern und Ökonomen, die Anfang des 20. Jahrhunderts meinungsführend waren, und natürlich auch Lobbyarbeit damals, sowie politischem Willen und auch etwas Pragmatismus, weil der Staat auch effektiv an sein Geld kommen muss. Wir können also davon ausgehen, dass das System bestehen bleibt, so wie es ist, und wir es weiter nutzen und sich nur Kleinigkeiten ändern. In diesem System sollten vom Grundsatz her alle Einkunftsarten in einem Topf fließen und im Anschluss mit einem einheitlichen Steuertarif besteuert werden. 2008 wurde es im Rahmen der Unternehmenssteuerreform aber aufgebrochen. Damals wurde entschieden, die Kapitaleinkünfte aus diesem System, wo alles zusammenfließt, herauszunehmen, und seitdem gilt für Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden und Gewinnausschüttungen vom Grundsatz her nicht mehr der progressive Steuertarif, mit dem Sie zum Beispiel auch Ihr Lohneinkommen, Ihre Vermietungseinkünfte oder Ihre Gewinne aus der Selbstständigkeit versteuern, sondern ein fix einkommensunabhängiger Steuersatz von 25% plus Solidaritätszuschlag. Und genau hier ist auch unser Ansatzpunkt. Denn wie wäre es, wenn wir über ein Familiendarlehen Ausgaben für Zinsen bei Ihnen kreieren, für die Sie einen Steuernachlass, zum Beispiel bei der Vermietung, in Höhe von Ihrem Grenzsteuersatz, zum Beispiel 42%, erhalten? Und wenn man dann diese Zinsen auf der anderen Seite beim Darlehensgeber als Einnahme mit einem geringeren Steuersatz versteuern müsste, zum Beispiel als Kapitaleinkünfte, für die nur fix 26,375% an Kapitalertragssteuer zu zahlen ist. Wenn wir nämlich beide Seiten gemeinsam betrachten, dann stellen wir fest, dass der Steuernachlass bei Ihnen deutlich höher ist als die Steuerzahlung, die der Darlehensgeber, der in Ihrem Fall Ihr Ehepartner ist, leisten muss. Und damit haben Sie gemeinsam aktiv Steuern gespart. Wenn wir uns das einmal in Zahlen anschauen, dann könnte das so aussehen. Ihr Ehegatte leiht Ihnen 50.000 Euro, mit denen Sie eine Immobilie anschaffen möchten. Es ist dabei egal, ob Sie die Immobilie langfristig vermieten, sie innerhalb der 10-Jahres-Frist wieder verkaufen, ob Sie das Geld nicht für den Kauf, sondern für eine Renovierung der Immobilie nutzen oder ob Sie was ganz anderes machen und in Ihrem Einzelunternehmen eine neue Maschine oder eine neue Website zum Beispiel kaufen oder investieren wollen. Wichtig ist nur, dass Sie die Ausgaben steuerlich geltend machen können und dafür ein Steuersatz gilt bei Ihnen, der höher ist als 26,375%. Sie vereinbaren dabei ein endfertiges Darlehen mit Ihrem Ehegatten, das in einem Betrag nach 10 Jahren zurückbezahlt werden muss. Bis dahin werden nur monatliche Zinsen bezahlt. Also ganz grob wie diese Bausparermodelle, bei denen man bei der Bank einen Kredit bekommt, auf den nur Zinsen gezahlt werden müssen, während man parallel dazu in einen Bausparer einbezahlt, mit dem dann im Anschluss weiterfinanziert wird. Nur eben ohne Einzahlung in den Bausparvertrag. Dafür schreiben Sie an Zinsen 8% pro Jahr fest. Schließlich ist es ein Privatkredit ohne Sicherheiten und dieses Risiko des Darlehensgebers, das muss sich auch über den Zins auswirken. Über das Jahr gesehen fallen damit rund 4.000 Euro an Zinsen an. Dafür halten Sie entsprechend Ihrem Grenzsteuersatz 42% zum Beispiel, also 1.680 Euro an Steuernachlass. Ihr Ehegatte versteuert den Betrag als Einnahme mit dem Kapitalertragssteuersatz. Es fallen darauf 1.055 Euro an Steuern an. Wenn man beides addiert, ergibt sich unterm Strich eine Steuersparnis von 625 Euro pro Jahr oder 6.250 Euro über 10 Jahre. Es könnte nun sogar sein, dass Ihr Ehepartner den Sparerpauschbetrag für Kapitaleinkünfte noch gar nicht genutzt hat. Die ersten 1.000 Euro pro Jahr an Zinsen und Dividenden bleiben ja steuerfrei. Bezieht man das mit ein, ergeben sich dann sogar rund 889 Euro an Steuersparnis pro Jahr, womit Sie sogar fast 8.890 Euro auf 10 Jahre an Steuern mit diesem Modell sparen. Und das ist tatsächlich eine echte Steuersparnis und keine Verschiebung von Steuern in die Zukunft, so wie das oft der Fall ist. Recht einfach und effektiv, oder? Sie können sich jetzt vorstellen, wie problematisch der Gesetzgeber dieses Modell findet. Hier geht dem Fiskus ja aktiv und legal Geld flöten. Deswegen wurde eine Ausnahmeregelung geschaffen, die genau dieses Modell unterbinden sollte. Wenn nahestehende Personen sich Darlehen geben, die auf der einen Seite zu steuerminderten Ausgaben führen und auf der anderen Seite dem Kapitalertragssteuersatz unterliegen, dann soll der Kapitalertragssteuersatz gestrichen werden und durch den persönlichen Steuersatz, also zum Beispiel 42%, ersetzt werden. Mit Greifen dieser Regel wird theoretisch der Steuervorteil zerstört, der aus dem Unterschied der Steuersätze entsteht. Nun wurde diese Ausnahmeregelung gesetzlich nicht ganz genau ausformuliert. Die Einführung hat damals deswegen selbstverständlich zu sehr viel Streit geführt. Die Finanzverwaltung hat die Regelung sehr allgemein ausgelegt und es sind sehr, sehr viele Fälle sind darunter gefallen deswegen. Deswegen wurden die Finanzämter auch wieder und wieder im Klageverfahren eingegriffen. Das höchste Gericht in Steuersachen, der Bundesfinanzhof, der musste dazu wiederholt entscheiden. Der Streitpunkt bei diesen Streitigkeiten war, im Kern werden diese nahestehenden Personen sein sollen, die in der Ausnahmeregelung explizit genannt sind. Das Finanzamt hat sich es einfach gemacht und gesagt, nahestehende Personen, das sind ja einfach Familienangehörige, deswegen gilt das für alles. Der Bundesfinanzhof hat es aber nicht so gesehen, weil die Gesetzesbegründung bei der Einführung des Gesetzes etwas anderes gesagt hat. Stattdessen hat der BFH entschieden, dass man das gar nicht verallgemeinern darf. Nahestehende Personen liegen stattdessen nur unter einer von zwei Voraussetzungen vor. Und zwar, wenn einer der beiden Parteien einen beherrschenden Einfluss auf den anderen ausüben kann oder eine dritte Partei beide Vertragsparteien beherrscht. Davon ist auszugehen, wenn ein absolutes wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Beteiligten beim Darlehen besteht, sodass dem Abhängigen kein eigener Entscheidungsspielraum mehr bleibt. Oder wenn einer der beiden ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte des anderen hat. Dafür reicht aber die reine Absicht, Steuern im Familienverbund zu sparen, gar nicht aus. Sondern es muss andere gewichtige Anhaltspunkte geben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sagen das Ihrer Frau und erklären ihr, dass Sie einen beherrschenden Einfluss auf Sie ausüben, weil Sie finden, dass Ihre Frau wirtschaftlich von Ihnen abhängig ist und Sie jetzt nichts mehr entscheiden darf. Also Sie sehen schon, in einer emanzipierten Ehe oder Partnerschaft, in der beide Partner Vermögen oder Einkommen haben, wird es fast nie der Fall sein. Im Verhältnis zwischen Eltern und erwachsenen Kindern meist auch nicht. Damit greift diese Regelung eigentlich nur noch in Fällen, in denen der Darlehensnehmer so mittellos ist, dass faktisch gar keine Alternative zum Privatdarlehen in der Familie besteht, weil keine Bank oder ein fremder Dritter dem Darlehensnehmer in derselben Höhe eine Finanzierung gegeben hätte. Diese Auslegung haben die Finanzämter mittlerweile auch übernommen und auch das Bundesfinanzministerium hat das so in seine Anweisungen an seine Finanzbeamten mit aufgeführt. Das BMF-Schreiben dazu verlinke ich Ihnen einmal in der Infobox. Wenn Sie dieses Modell nun fahren möchten, dann sollten Sie sich zuerst einmal diese Voraussetzungen anschauen und von Ihrem Steuerberater im besten Fall beurteilen lassen. Und dann gibt es noch ein paar weitere Steuerfallen zu beachten, die Sie kennen und umschiffen sollten. Für Vertragsverhältnisse zwischen Familienangehörigen gelten nämlich zusätzlich verschärfte Formvorschriften, damit das Finanzamt den Vertrag an sich auch anerkennt. Das sind einmal die Pflicht zur Schriftform des Vertrags. Ohne Schriftform haben Sie nämlich keinen Nachweis beim Finanzamt und Ihnen wird pauschal unterstellt, dass das Ganze gar nicht zulässig ist. Dann müssen Sie das Vereinbarte im Vertrag auch tatsächlich ernsthaft umsetzen. Nur wenn ernsthafte Konditionen vorab vereinbart und diese dann auch umgesetzt werden, erkennt das Finanzamt das Darlehen an. Und als letztes, der Fremdvergleichsgrundsatz muss beachtet werden. Besonders dieser Punkt der Fremdüblichkeit ist wichtig. Steuerlich werden Verträge zwischen Familienangehörigen nur anerkannt, wenn sie so ausgestaltet sind, wie sie das auch mit einem fremden Dritten getan hätten. Das bedeutet, dass der Darlehensvertrag zwingend 4 Punkte umfassen sollte. Als erstes die Nennung der Art und der Laufzeit des Darlehens, dann die Zeitpunkte der Rückzahlung oder der Zeitpunkt der Rückzahlung und die Fälligkeitszeitpunkte der Zinsen. Ein vierter Punkt wäre die Besicherung des Darlehens. Wenn Sie sich ein Darlehen von der Bank holen, dann möchte die Bank stets ja eine Grundschuld und damit eine Absicherung Ihres Darlehens durch den Zugriff auf die Immobilie. Wenn Sie den Kredit nicht mehr bezahlen können, dann kann die Bank damit die Immobilie in die Zwangsversteigerung treiben und durch den Verkauf der Immobilie zumindest einen Teil Ihrer Kreditschuld zurückholen. Besonders bei großen Darlehensbeträgen ist die Vereinbarung einer Sicherheit deswegen wichtig zur Anerkennung der Fremdüblichkeit. Darlehen kann man jetzt auf verschiedene Weisen absichern, zum Beispiel eben durch eine Grundschuld oder aber auch durch eine Bürgschaft von einer dritten Person, einem Schuldbeitritt von jemand anderem oder einer Sicherungsübereignung von einem Wertpapierdepot oder einem Wertgegenstand wie einem PKW. Sie sind da relativ frei. Die Sicherheit muss nur zum Darlehen passen und auch zur Höhe des Darlehens. Nun ist die Eintragung von solchen Sicherheiten wie zum Beispiel einer Grundschuld in der Praxis aber wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Besonders wenn es um Privatdarlehen geht. Denn das kostet ja alles Zeit, so eine Grundschuld oder Hypothek einzutragen. Geld und Zeit. Andere private Darlehensgeber würden deswegen in vielen Fällen auf solche harten Sicherheiten verzichten und stattdessen einen höheren Zins als Kompensation ihres Risikos fordern. Deswegen müssen Sie nicht zwingend mit einer Bank vergleichen für die Fremdüblichkeit, sondern Sie können auch gut verzinste Privatdarlehen von anderen als Vergleichsmaßstab heranziehen. Und das kommt uns natürlich entgegen, da der Zins dann auch noch höher ist und die Steuersparnis entsprechend auch höher. Und das Ganze hat auch mittlerweile vor einigen Jahren die Finanzverwaltung eingesehen. Also schauen Sie mal, ob Sie das Ganze umsetzen möchten. Es lohnt sich auf jeden Fall und das Risiko ist sehr gering. Denn wenn das Darlehen wirklich gegeben wird, dann wäre das Schlimmste, was passieren kann, dass das Finanzamt Ihnen den Steuervorteil streicht. Ich würde Ihnen raten, sich mit Ihrem Steuerberater zusammenzusetzen und das Modell auf Ihren Einzelfall einmal anpassen und prüfen zu lassen. Denn oft steckt der Teufel im Detail. Und genau für diese Prüfungen sind der Steuerberater da. Nun habe ich Ihnen ja auch angekündigt, dass ich noch eine Möglichkeit habe, wie Sie den Steuervorteil nochmals erhöhen und noch mehr Geld sparen können. Und das schauen wir uns jetzt an. Stehen Sie als Unternehmer manchmal auch kopfschüttelnd da, wenn Sie daran denken, wie viel der Staat Ihnen über die Steuer abverlangt? Vielleicht habe ich eine Lösung für Sie. Ich habe ein Buch zum steueroptimierten Vermögensaufbau für bodenständige Unternehmer geschrieben. Dann beschreibe ich eine Strategie, mit der Sie Ihre Steuerlast drastisch senken können, um das Geld in steueroptimierte Investitionen umzuleiten, damit Sie dann Vermögen aufbauen, das Ihnen Ihre Freiheit zurückgibt. Das E-Book dazu würde ich Ihnen gerne schenken. Den Link finden Sie unten in der Infobox. Klicken Sie drauf. Ich hoffe, es bringt Sie weiter. Die kleine Variante, die wir zusätzlich nutzen können, sieht wie folgt aus. Sie vereinbaren nicht, wie im ersten Beispiel, eine vollständige Auszahlung des Darlehens, sondern Sie kombinieren das Darlehen mit einem Disagio. Disagio kommt aus dem Italienischen und bedeutet Abgeld. Ein Disagio ist ein Abschlag, der direkt von der Auszahlungssumme des Kredites vorgenommen wird. Sie vereinbaren also zum Beispiel 100.000 Euro an Kreditsumme, ausbezahlt werden aber nur 95.000 Euro. Sie müssen allerdings die vollen 100.000 Euro zurückbezahlen. Im Tilgungsbetrag steckt deswegen auch ein kleiner Anteil an Zinsen. Bevor die Zinsen so unglaublich gefallen sind nach der Finanzkrise 2008-2009, war das gängige Praxis der Banken. Denn neben den normalen Zinsen, die ja auch anfallen, konnte man so einen zusätzlichen Zinsbetrag einbauen, ohne die Liquidität des Kreditnehmers übermäßig zu belasten. Da Zinsen jetzt wieder steigen, nehme ich stark an, dass dieses Modell auch bei den Banken wieder öfters angeboten wird. Die Besonderheit eines Disagios oder Damnum, wie man manchmal auch sagt, liegt in der zeitlichen Einordnung der Steuer. Normalerweise gilt der Grundsatz, dass es auf die Bezahlung der Zinsen ankommt. Zinsen werden immer in dem Jahr steuerlich als Ausgabe zugelassen, indem sie auch vom Konto abgegangen sind. Beim Disagio, dieser Differenz zwischen Kreditsumme und Auszahlung, handelt es sich ja auch um Zinsen, die die Bank oder der Kreditgeber direkt einbehalten hat. Man könnte sich also auch vorstellen, Sie bekommen die vollen 100.000 Euro an Summe ausbezahlt und müssen direkt 5.000 Euro zurücküberweisen. Anstatt diesen umständlichen Weg zu gehen, hat der Kreditgeber aber die 5.000 Euro direkt einbehalten. Über diesen abgekürzten Zahlungsweg ist das Disagio im Jahr der Auszahlung des Kredites abzugsfähige Ausgabe bei der Steuer. Das kann man natürlich nutzen, besonders wenn das Ganze gegen Ende des Jahres stattfindet. Denn das Abgelt wird im Regelfall in voller Höhe dem Jahr der Darlehensauszahlung zugeordnet und ist dort als Ausgabe steuerlich abzugsfähig. So bekommt man im November oder im Dezember noch einen guten Steuernachlass über das Privatdarlehen in das Jahr eingebaut. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Regel gilt, dass das Disagio marktüblich sein muss. Das Abgelt muss also prozentual einer Höhe entsprechen, die auch von einer Bank angeboten würde. Nun kommt es für diese Marktüblichkeit ja auch immer etwas auf den Zeitpunkt des Darlehens an. Marktüblich in 2024 ist etwas anderes als marktüblich in 2002. Es gibt so ein altes Bundesministerialschreiben, da wurde einmal gesagt, dass 5% an Disagio bei einem Zeitraum der Zinsfestschreibung von mindestens 5 Jahren marktüblich sei. Schreiben ist nur leider schon recht alt, also sie kommen wahrscheinlich nicht drum herum, auf ihren Darlehensvertrag und ihre Situation bezogen, das einmal von ihrem Steuerberater prüfen zu lassen. Zumindest wenn sie sicher gehen wollen. Wenn sie über dieser Marktüblichkeit liegen, dann wird alles, was an Disagio darüber hinausgeht, Kraft Gesetz auf die Laufzeit des Darlehens verteilt. Entsprechend bekommen Sie die Steuererstattung dann nur nach und nach. Auf der Seite des Kreditgebers gilt übrigens, dass er das Wahlrecht hat, das Disagio als Zinseinnahme entweder direkt zu versteuern oder nach und nach als Einnahme über die Laufzeit des Darlehens anzusetzen. Sie profitieren hier also doppelt. Einmal durch das zeitliche Auseinanderlaufen von Steuererstattung und Steuerzahlung und dann durch das Steuergefälle von 42% auf 26,375%. Okay, ich hoffe, Ihnen damit ein paar wertvolle Denkanstöße gegeben zu haben, aber es sind natürlich nur Denkanstöße, ja? Deswegen lassen Sie das Ganze auf Ihren Einzelfall anpassen. Gute Beratung ist hier Gold wert. Und sonst wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Erik Preusche.